SWR 2 Leben.
Hier, meine Kindheit gab es hier so einen Tante-Emma-Laden, der ist Dümpel. Frau Dümpel war das.
Und da also, hier. Das ist die Straße, wo du aufgewachsen
ja,
bist?
Ja, das ist die Straße und da unten haben wir gelebt. Da gehen wir jetzt gleich vorbei. Aha.
Es ist ein sonniger Frühlingstag, an dem ich mit Kutlu Yurtseven durch Köln flittert gehe. Ein Kölner Vorort auf der rechten Rheinseite. Im Norden grenzt das Bayerwerk an den Ort, im Süden das Großklärwerk Köln-Stammheim und drüben, im Linksrheinischen, liegen die Fortwerke, in denen Kutlus Vater gearbeitet hat.
Hast du bestimmte so Geräusche, Gerüche?
Die Vögel. Die Vögel und der Wald, wenn es geregnet hat. Die feuchte Erde, die gerochen hat. Weil tatsächlich, die Bayertürme sind direkt da vorne und von denen haben wir nicht viel mitbekommen. Aber was war, an sonnigen Tagen, wo es dann windig war, da vorne ist ja das größte Klärwerk Europas, haben wir das zurückbekommen, was wir produziert haben. An Geruch, weißt du, deswegen.
Kutlu wurde 1973 in Köln geboren. Seine Eltern waren 1968 aus der Türkei nach Deutschland gekommen, als sogenannte Gastarbeiter. Mitte 20 waren sie da. Seine Mutter wollte nicht nach Chorweiler, in die Hochhaussiedlung, in der viele türkische Familien lebten. Sie mochte die Hochhäuser nicht. So kamen sie hierher.
Ist ja wie so ein Dorf hier, ne?
Ja, ja, darum ist das, in Flittert ist das auch der Dorfteil. Das heißt auch hier Dorf, genau. Meine Mama hat lange gekämpft, dass wir hier hinkommen.
Wir stehen jetzt vor einem Mehrfamilienhaus mit kleinen Balkonen, 6 Klingeln an der Haustür, überwiegend deutsch klingende Namen.
Da oben rechts, Entschuldigung, ganz oben, im Dachgeschoss. Da haben wir gewohnt. Das ist meine Kindheit.
Eine halbhohe Mauer grenzt den Vorgarten ab.
Hier saß ich auch, als ich aus dem Kinderhort weggegangen bin und nie wieder zurückgegangen bin. Weil Herr Linsen mich gezwungen hatte, christlich zu beten. Wobei, ich habe nichts mit Religion, aber ich wollte wie Muslim beten. Und er meinte, nee, du bist hier in Deutschland, du betest wie ein Christ. Und hat mir dann nichts zu essen gegeben, weil ich es nicht machen wollte. Bin ich raus, habe mich da hingesetzt und dann bin ich auch nie wieder in den Kinderhort gegangen. Ab dem Tag war ich ein Schlüsselkind. Eigentlich kann ich Herr Linsen danken.
Mhm. Achenbach, lebt er immer noch hier?
Ja.
Weil ich habe hier in der 110 gelebt und das war ein Freund von mir, deswegen...
Kutlu Yurtseven, ja. Musiker, Aktivist, Schauspieler, ja, ja, Sozialarbeiter, ja, ja, steht vor dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Sein Leben ist geprägt von deutscher Gastarbeitergeschichte, Migrationsgeschichte, von deutscher Musikgeschichte und dem Kampf gegen den rechtsradikalen Terror in diesem Land. Zunächst aber spielt er in Flittert im Wäldchen oder kickt Fußball am Rheinufer. Seine Mutter arbeitet in der Schokoladenfabrik Stollwerk. Später baut sie Feuerzeuge zusammen, oft noch abends am Küchentisch. Sein Vater hat lange Schichten als Schweißer bei Ford.
Das waren Arbeitstiere. Und sie hatten ein Ziel, also unsere Familie in der Türkei zu unterstützen, uns zu unterstützen. Und es war ein harter Job. Mein Vater hat vorher in so einer Batteriefirma in Kremberg, Humboldt Kremberg gearbeitet, was ja auch krass ist, weil du die ganze Zeit mit säurehaltigen Flüssigkeiten arbeitest. Dann war der Schweißer, die Spätschicht war das härteste, weil er erst um 11 Uhr nach Hause kam. Und da waren wir schon eingeschlafen. Dann sind wir in die Schule, der ist um 12 Uhr zur Arbeit gefahren. Also eine Woche lang haben wir ihn überhaupt nicht gesehen. Dann waren es 2 Jahre Nachtschicht, die ihm sehr geschadet haben, weil dadurch ist die Diabetes eben noch schlimmer geworden.
Die Wirtschaft in Deutschland wächst und die sogenannten Gastarbeiter haben einen großen Anteil daran. Im Oktober 1961 wird das Anwerbeabkommen mit der Türkei geschlossen. Türkische Arbeiter können sich nun auf eine Stelle in Deutschland bewerben. Studien sagen, ohne die jungen Menschen aus der Türkei, Griechenland oder Italien wäre das deutsche Wirtschaftswunder so nicht möglich gewesen. Und während Kutlus Eltern Autoteile schweißen, Feuerzeuge zusammensetzen und Überstunden anhäufen, entdeckt ihr Sohn den Marktplatz in Neuflittert.
Und das war so die Hut. Da sind wir hingegangen, um so Feldstudien. Nein, da waren auch, meine ganzen Klassenkameraden waren auch da. Da war auch zum Beispiel der Ort, wo du nachts am Marktplatz Fußball gekickt hast. Und die Menschen so begeistert waren, dass sie uns mit Eiern und Kartoffeln beschenkt haben, weißt du? Und aber, ja.
Naja, um wie viel Uhr habt ihr Fußball gespielt?
Wir haben den Sport geliebt und dann spielt man den rund um die Uhr. Weißt du, ganz ehrlich, wir hatten noch ein anderes so Respekt empfinden. Und ich meine gar nicht, ob das besser oder schlechter war, aber der größte Schläger bei uns zum Beispiel, ne, wenn er jetzt eine Zigarette geraucht hat und es kam eine ältere, bekannte Nachbarin vorbei, dann wurde die Zigarette versteckt.
Wir fahren nach Neuflittert, denn dort begann auch seine Musikkarriere.
Jetzt sind wir in Neuflittert.
Dort trifft er Jungs, die wie er aus Gastarbeiterfamilien stammen, die das Gefühl kennen, das damit verbunden ist.
Ja, vor allem, es war so, dir wurde immer gesagt, was du zu sein hast. Sei Deutscher, sei Türke, sei muslimisch. Es war ja immer, wenn du Jugendlicher bist, etwas, was dir von außen vorgeschrieben wurde.
Dann entdecken sie die Hip-Hop-Kultur, in der in den USA schwarze Jugendliche aus der Bronx über ihre Probleme rappen. Und in der es völlig egal ist, ob man aus Ankara oder Köln-Flittert kommt.
Und hier, genau hier haben wir uns gegründet. Da saßen wir, in dem Weg, an der Mauer.
Ja, beim Altkleidercontainer.
Ja, genau da. Und da haben wir uns gegründet. Ja. Nationalität, Religion war vollkommen egal. Egal, wie du angezogen warst. Ich meine, es war einfach, sei Teil davon, indem du schreibst, Texte schreibst, Graffiti machst, Breakdance, Musik machst oder nur auf Jam fährst, von Jam zu Jam. Und das war so das Besondere an Hip-Hop.
Auf dem Parkplatz vorm Penny, vor einem verschrammten Altkleidercontainer, gründet er also als 16-Jähriger mit seinem besten Kumpel Rossi und 4 Mitschülern die Microphone Mafia. Sie werden mit ihren Themen und Problemen gehört, wenn auch erst einmal nur im Jugendtreff Offene Tür Köln-Stammheim. Nach den ersten Liedern auf Englisch rappen sie bald schon mehrsprachig. Englisch, Deutsch, Türkisch, Italienisch.
Aber es war kein Plan. Auch, dass wir in 4 Sprachen rappen, war kein Plan. Rossi war Beatboxer in der Band und meinte, ich habe keinen Bock, nur Beatboxer zu sein. Und Englisch kann ich nicht, Deutsch klingt nicht gut, also rappe ich auf Italienisch. Wenn der Italienisch rappt, rappe ich Türkisch. Also es war einfach alles, es ist einfach entstanden ohne Plan. Wir waren konzeptionell planlos. Ich also, oder planmäßig konzeptlos.
No heißt ihr erstes Lied, das als Single herauskommt. Es geht darin um ihre Erfahrung, dass Deutsche keine türkischen Freunde mit nach Hause bringen dürfen und umgekehrt. Ein Jahr später erscheint Hand in Hand, ein Antirassismus-Lied, das beim Musiksender Viva läuft und eine Antwort ist auf die Ereignisse in Hoyerswerda, Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen. Städte, in denen Anfang der 1990er Jahre rassistische Anschläge verübt werden und regelrechte Pogrome stattfinden. In Rostock-Lichtenhagen wirft eine gröhlende, hasserfüllte Menge Jugendlicher und Neonazis Steine und Molotow-Cocktails auf eine Unterkunft für Asylbewerber und setzt ein Wohnheim für Gastarbeiter in Brand. Die Polizei ist völlig überfordert. Die Menschen fürchten um ihr Leben. 4 Tage dauern die Gewaltexzesse. In der Folge werden Kampagnen, Lichterketten und große Solidaritätskonzerte gegen Rassismus organisiert. Die Microphone-Mafia tritt jetzt auf großen Bühnen auf. Ihre Botschaft ist gefragt.
Ihr wurdet als die Kanackenband quasi abgestempelt oder habt
ihr Vorzeigekanacken?
Oder Vorzeigekanacken?
Ja.
Das klingt jetzt hart.
Ist auch so. Wir haben es auch mit uns machen lassen. Also ich gebe da nicht nur die anderen Schuld. Wir wollten ja die Message raushauen. Niemand kann uns vorwerfen, wir haben irgendwas gemacht für den Mainstream. Darum haben wir auch den totalen Durchbruch nie gehabt. Und Vorzeigekanacken, ey, die, ganz ehrlich, ich finde die Lichterketten damals, Sache, Mölln, Solingen, die waren wichtig. Aber ich hätte mir gewünscht, dass diese Lichterketten weitergehen. Dass unsere Videos und unsere Message nicht nur nach Anschlägen gespielt werden, sondern auch im Alltagsprogramm laufen, weil ich glaube nicht, dass Rassismus nur nach Anschlägen wichtig ist. Und als uns dann gesagt wurde, ja, irgendwann reicht das auch mit dem Antirassismus immer die ganze Zeit, da haben wir gemerkt, okay, wir waren für den Augenblick waren wir gut, aber den Kern, weil klar, die leben ja nicht mit dem Rassismus, aber wir leben damit.
Ausländer auf unseren Straßen. Es könnten auch Marsmenschen sein, so fremd nehmen sie sich aus.
Das Zitat ist aus einer Telekolleg-Sendung von damals zum Thema Migration. Ihr späteres Lied Denkmal beginnt damit. Sie widmen es ihren Eltern.
Und ich höre meinen Vater voller Wut und Zorn sagen:
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Darum setz ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Ihr seid wahre Helden, geformt durch das Schicksal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Darum setz ich euch mit diesem Lied ein Denkmal.
Wir wollen keinen Dank, wir wollen Respekt, verdammt nochmal.
Sie sprechen darin das aus, was sich ihre Eltern nicht zu fordern trauten. Zum Teil, weil sie gar nicht über die Sprache verfügen. Denn es gibt keine Sprachkurse für die Gastarbeiter. Wie viele seiner Freunde ist auch Kutlu oft Dolmetscher für seine Eltern. Begleitet sie auf die Ausländerbehörde, zum Arzt, übersetzt Briefe vom Finanzamt. Er hat es gern gemacht, sagt er. Es gab aber auch Zeiten, da hatte er Stress mit ihnen. Da hat er in ihnen angepasste Ja-Sager gesehen. Heute sagt er, sein Vater sei für ihn ein Held.
Was ist jetzt das Heldenhafte an deinem Vater?
Weil er immer da war. Schau mal, der konnte nicht so gut Deutsch, er konnte aber nicht so gut Deutsch. Aber der war bei jedem gottverdammten Elternabend, auch wenn sich das genervt hat. Der war bei jeder Schulveranstaltung mit dabei, auch mit meiner Mutter. Der war bei jedem Fußballspiel, ich werde das nicht vergessen, obwohl der so viel gearbeitet hat. Und er war wirklich ein jähzorniger, ein enttäuschter Mensch aufgrund der Lebenssituation. Aber auf der anderen Seite auch so ein unglaublich herzensguter Mensch, ein hilfsbereiter Mensch. Und das sagt ihr, überleg mal, mein Vater wird begraben. Und es kommen von überall Menschen und du hörst so, ja, der hat uns mal finanziell unterstützt, der hat uns mal da gemacht, in der Türkei. Und wir wussten gar nichts davon.
Kutlu erzählt von einem Vorfall, der seinen Vater besonders mitgenommen hat. Während eines Besuchs in der Türkei wurden sie Zeuge eines Auffahrunfalls und riefen die Verkehrspolizei. Und von diesen bekam sein Vater zu hören:
Immer diese Deutschländer, diese Almanches, ne? Fahren wir weiter. Und da ist mein Vater steigegangen. Ich bin kein Deutschländer, ich bin auch kein Deutscher. Ich lebe in Deutschland, das ist auch gut so. Und hat auf diesen Wagen voller Wut und Enttäuschung geschlagen, dass er so genannt wurde.
In der Wohnung in Köln steht jahrelang ein gepackter Koffer für die Rückkehr.
Und das tragen wir mit uns, nicht zu wissen, wo wir hingehören. Ja, das hat auch, das liegt auch ein bisschen an uns. Also wir kokettieren ja auch ein bisschen damit, ne? Unsere Kinder haben es noch schwerer, weil sie sind sich sicher, dass sie hier bleiben. Für die gibt es die Türkei nicht als Lebensort. Wir denken so, okay, dann noch mal 6 Monate, Türkei 6 Monate, wie unsere Eltern. Aber für unsere Kinder, oder bin ich mir sicher, gibt es das nicht. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du gehörst nicht hierhin, dann tut es noch mehr weh. Weil du hast den Fluchtort nicht mehr. Beziehungsweise du hast diesen Traum oder diese Fantasie eines Fluchtortes nicht mehr.
Genau, gib mal eine Einführung hier.
Also da hier habe ich meine Hochzeitstorte damals gemacht. Die haben leider nicht so größer gemacht.
Was haben die?
Meine Hochzeitstorte haben die gemacht hier. Das sind auch gute Freundinnen und Freunde.
Ortswechsel. Die Kolbstraße in Köln-Mülheim. Türkische Backwaren in den Schaufenstern. Aufwendige Brautkleider. Viele Friseure, Juweliere. Aus einigen Geschäften kommt Musik. Kutlu kennt die Straße seit seiner Kindheit. Er sagt hier und da Hallo. Das Kölner Schauspiel ist seit einigen Jahren um die Ecke. Dort wird er gleich auftreten. Wir kommen an eine Hofeinfahrt.
Wir sind noch genau gegenüber hier vom
Anschlagsort. Also, ja, du sagst jetzt, wir stehen genau gegenüber vom Anschlagsort.
Genau, ja. Der NSU ist eben hier auf die Straße. Mundlos und Bönhardt hat das Fahrrad hier beim Friseur abgestellt. Und hat er per Fernzünder hier die Bombe gezündet. Und
am 9. Juni 2004 explodierte hier in der Kolbstraße eine Nagelbombe der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU. 22 Menschen werden verletzt, einige lebensgefährlich. Kutlu wohnte damals nicht weit entfernt. Wie bei den 10 Morden des NSU wird auch hier einseitig ermittelt. Opfer und Anwohner der Straße geraten ins Visier der Polizei. Sie werden als Täter stigmatisiert. Die Taten werden abgetan als Streitigkeiten im Milieu. Womöglich Bandenkriminalität unter Türken, heißt es.
Und da habe ich gesagt, okay, genau das ist es nicht. Wenn das jetzt so ein Streit zwischen Geschäftsleuten gewesen wäre oder Familien wäre, dann zünden die ja keine Nagelbombe. Eine Nagelbombe soll ja so viele Menschen töten. Auch sogar Schutzgelderpresser zünden keine Nagelbombe. Das sieht man in Filmen, in Dokumentationen. Damals war das schon schockierend, wie schnell der Fokus umgedreht wurde.
Wir stehen jetzt an der Ecke Kolbstraße, Schanzenstraße. Hier soll, fast 20 Jahre nach dem Anschlag, ein Mahnmal entstehen.
Und hier hinter uns soll es dann entstehen, das umkämpfte Mahnmal, das von uns gewollte, von vielen Menschen gewollte, zunächst auch ungewollte Mahnmal durch die Stadt.
Das heißt, ein interaktives Kunstwerk ist geplant, auf gut 500 Quadratmetern. Mit Videos und Fotos, die an den Anschlag erinnern und von migrantischem Leben und Rassismus erzählen. Den Anwohnern war es von Anfang an wichtig, dass dieser Ort an die Kolbstraße kommt. So stand es auch in der Ausschreibung zum Wettbewerb. Das vorgesehene Grundstück gehört zu einem unbebauten Areal und der bisherige Investor wollte das Teilstück nicht abtreten. Die Stadt meinte, sie könne da nichts machen und schlug Plätze vor, die weniger sichtbar gewesen wären. Die Initiative Kolbstraße gab sich damit nicht zufrieden. Mit einem neuen Eigentümer kommt endlich Bewegung in die Sache. Ein Lern- und Gedenkort soll entstehen, an dem Menschen zusammenkommen.
Und dass sie von dieser Straße kommen, die Menschen hier sehen und sagen, ja, und wie auch in Nürnberg, wie auch in München, die Nazis haben es einfach nicht geschafft. Sie haben nicht geschafft, dass die weggegangen sind. Sie haben nicht geschafft, dass sie ihre Heimat, ich meine, die leben ja schon über einem halben Jahrhundert hier zum Teil, dass sie vertrieben wurden. Das war ja ein Angriff auf migrantisches Leben und auf ein Leben, das sich mit dem migrantischen Leben vereinbart, zusammenlebt. Und das haben sie einfach nicht geschafft. Und das ist das beste Beispiel. In Köln soll endlich gedenken. Da ist der Peter Bach.
Es wird Zeit. Er muss gleich auf die Bühne. 2014 hat der Regisseur Nuran David Kalis mit Anwohnerinnen und Anwohnern das Stück Die Lücke erarbeitet. Inzwischen gibt es eine neue Fassung. Sie heißt Die Lücke 2.0. Eine Führung der Besucher auf die Kolbstraße gehört dazu. Bevor Kutlu in der Garderobe verschwindet, noch schnell eine Frage.
Was bedeutet dir das eigentlich, dass es dieses Stück gibt?
Es ist ein weiterer Weg, was von mir zu erzählen, von meinen Eltern zu erzählen, auch darauf hinzuweisen, also das, was ich mir für die Geschichtsbücher wünsche, machen wir hier schon im Theater. Und ich glaube, das muss genau hier hin. Es ist eben mehr als NSU auch hier, ne? Es ist Gesellschaft, es ist Leben. Und wo der NSU einen Teil spielt, ja. Aber wir reden in dem Stück ja nicht nur über den NSU. Wir reden auch über uns und über unser Leben. Und
mein Name ist Kutlu. Ich wohne seit 48 Jahren in Köln. Ich bin auch in Köln geboren.
Er steht dann da, vor einer Leinwand, in Jeans, Turnschuhen, Kapuzenpulli.
Unsere Eltern sind als
erzählt, dass er in Köln geboren wurde, aber bis zum 16. Lebensjahr keinen eigenen Reisepass haben durfte. Berichtet von Erniedrigungen im Ausländeramt, von Verdächtigungen und davon, dass seine Lehrerin ihm nicht zugetraut hat, dass er das Abitur schaffen wird, geschweige denn ein Studium.
Hattet ihr denn schon bald einen Verdacht, wer die wirklichen Täter waren?
Ja, seit dem so akşam oturmaz kahvede dedik ki kardeşim. Nasıl bizden biri olsun?
In Videos und auf der Bühne berichten Anwohnerinnen und Anwohner der Kolbstraße von ihrem Leben. Im Dialog mit Schauspielern geht es um die Lücke zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten. Was wissen wir überhaupt voneinander? Beziehungsweise, was wissen wir nicht? Und es geht um die Anschläge des NSU.
Der Friseur, bei dem die Bombe explodiert ist, hat die Nägel noch immer in der Wand. Der hat gesagt, die bleiben da. Der hat mit der Geschichte nicht abgeschlossen. Diese Nägel bleiben da. Er sagt, es kann sein, dass ich in Jahren mal jemandem zeigen muss, dass hier Nägel sind. Dass das passiert ist.
Es geht darum, dass sie immer noch Angst haben müssen um ihr Leben. Dass dadurch auch ein Weltbild verrückt wurde. Denn für Kutlus Eltern und viele Migranten der ersten Generation war die Bundesrepublik ein Garant für Rechtsstaatlichkeit. Sie hatten Vertrauen in diesen Staat und müssen dann erleben, dass sie zu Tätern gemacht werden und die Aufklärung der Taten behindert wird.
Oder bei den ganzen Ermittlungen wurden Fallanalysen erstellt. Ziel der Fallanalyse ist es, ein Täterprofil zu erstellen. Ein solches wurde auch 2007 vom LKA Baden-Württemberg erstellt. 200 Seiten. Da steht drin, jedes Opfer war Mitglied der organisierten Kriminalität. Belege haben wir nicht für diese These, aber die Tatsache, dass wir keine Belege haben, beweist, wie hochkonspirativ die Opfer vorgegangen sind. Das steht da drin.
Die Angehörigen setzen ihre Hoffnungen auf den NSU-Prozess in München. 2018 wird Beate Zschäpe zwar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, Mitangeklagte erhalten aber nur geringe Strafen. Fragen nach möglichen Hintermännern, Netzwerken, der Rolle des Verfassungsschutzes bleiben unbeantwortet. Im Urteil kommen die Opfer nicht auf einer Seite vor. Und es gibt nicht ein Wort an die Hinterbliebenen.
Es wurde niemals auf die Schmerzen der Betroffenen eingegangen. Und die NSU-Morde sind nicht als rassistische Morde eingegangen, weil es als Strafprozess aufgeführt wurde. Und es wird immer noch von Einzelfällen gesprochen. Und das ist der Schmerz, dass du dich einfach nicht repräsentiert fühlst. Du fühlst dich nicht vertreten, nicht geschützt. Diese Behörden, auch wenn es Behörden sind, müssen sich auf die Betroffenen und deren Familien und Hinterbliebenen einlassen. Dann fühlen wir uns auch repräsentiert. Dann sind es auch unsere Gerichte.
Hetze, Agitation, Rassisten fühlen sich dann erkoren.
Ein paar Tage nach der Aufführung im Schauspiel steht Kutlu Yurtseven wieder auf einer Bühne. Diesmal auf dem Kölner Heumarkt. Es ist der 21. März, der internationale Tag gegen Rassismus. Ein Bündnis aus Initiativen hat ein Programm zusammengestellt. Die Mikrofon-Mafia ist mit 3 Liedern dabei. Wobei die Mafia häufig nur noch aus Kutlu besteht. Gestern hatte er einen Auftritt in Schorndorf, ist in der Nacht zurückgefahren, um bei Frau und Kindern zu sein. Sein 8-jähriger Sohn ist jetzt mit dabei, sitzt am Bühnenrand und wartet, bis sein Vater fertig ist.
So, ich verabschiede mich jetzt mit dem letzten Lied. Und das handelt ein wenig über uns, denn darum geht es, dass wir den Geschichten zuhören, den Erzählungen zuhören, den Menschen zuhören, auch im Alltag. Wir haben uns 1989 gegründet in Köln-Flittert. Und irgendwie ist dieser 16-jährige Junge von damals doch irgendwo tief in uns drin und will sich mitteilen. Und das sage ich auch nachher in dem Text. Mein Vater war bei meinem ersten Konzert 1990 mit in dem Jugendzentrum. Und ich bin von der Bühne gekommen und ich dachte, ich wäre voll der Held. Dann schaut er mich an und sagt, Kutlu, ich weiß zwar nicht, was du da machst, aber deine Augen glänzen, mach weiter. Danke.
Ich kann gar nicht oft genug meinen Namen zu dir sagen, kann gar nicht oft genug ein T-Shirt von uns tragen.
Um kurz nach 19 Uhr wird sich Kutlu Yurtseven von der Bühne verabschieden. Sein Sohn hat Hunger und er muss noch die Tochter vom Sport abholen. Für heute war es das. Die nächsten Termine stehen aber lange schon fest.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.